gut gesungen. Halleluja.
Ja, wirklich Grund zur Freude, denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ein tolles Fest. Schön, dass wir uns da heute dran erinnern dürfen. Und er ist ja wirklich auferstanden. Leibhaftig. Nicht nur irgendwie in den Gedanken der Leute, sondern leibhaftig. Und ich würde gerne nochmal beten und mit dem auferstandenen Herrn reden. Herr Jesus, wir feiern heute Ostern. Wir erinnern uns daran, dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist und aus dem Grab herausgekommen bist und dem Menschen begegnet bist. Dass du heute noch lebst, dass du regierst. Du bist der, der alle Macht hat und der in dieser Welt am Wirken ist. Danke, dass wo wir es für uns schon erleben dürften und danke, dass wir heute dieses Osterfest feiern dürfen. Und ich danke dir einfach, dass das wirklich allen, dass wir da allen Grund haben, fröhlich zu sein. Und das bitte ich dich jetzt auch, dass du als der Auferstandene redest, dass du uns begegnest, wie du damals den Menschen begegnet bist. Und ich bitte dich, dass du die Predigt und all das, was noch sein wird und was schon war, einfach dazu benutzt, dass wirklich das uns mitnimmt, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Amen. Ja, und das verändert ja im Grunde ja alles, dass Jesus auferstanden ist, dass er jetzt lebt. Und doch ist es so, dass es uns manchmal ja nicht wirklich so berührt. Jetzt vorhin bei dem, als wir Halleluja gesungen haben, haben wir wenig Tanzen gesehen zum Beispiel. Vielleicht auch, weil wir sagen, naja, wenn das andere sehen, dann gehen bloß welche heim, wenn wir anfangen zu tanzen. Aber es ist doch etwas Gewaltiges, was da passiert ist und verrückt, dass es uns manchmal so wenig bewegt. Weil es doch wirklich wahr ist, weil wir es doch wirklich glauben. Die Auferstehung, eine Tatsache, an die wir glauben und mit der wir doch auch immer so unsere Schwierigkeiten vielleicht manchmal haben und sagen, oh, kann das wirklich sein? Ist das wirklich passiert? Und das Spannende ist ja, den Jüngern ging es ja ähnlich. Denen ist Jesus begegnet, gleich am Sonntagabend, als er auferstanden ist. Und wir lesen aber in der Bibel, in den Evangelien da hinten raus nichts, dass die dann gleich auf die Gassen gegangen wären und allen was zugerufen hätten und alle eingeladen hätten und gesagt, hey, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und da losgegangen wären und sich da gleich total viel verändert hätte. Es hat eine Weile gebraucht, auch bei den Jüngern, bis sie das realisiert haben, bis das dann alles so weit kam, dass es zur Apostelgeschichte kam, wo wir dann so viel lesen von dem, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Gemeinde entsteht, wo sich das Evangelium ausbreitet. Genau genommen hat es ja 50 Tage gedauert, bis diese Botschaft der Auferstehung so richtig in Jerusalem und dann in der ganzen Welt als Folge davon eingeschlagen hat und was verändert hat. Also die Auferstehung, etwas, was wir glauben, was uns froh und fröhlich macht, was uns selbst gut tut zu wissen, wir haben es vorhin auch gesungen, gell, dass der kein Grab mehr Anspruch hat auf uns, auf mich. Das ging mir die letzten Monate immer wieder so bei diesem Lied. Da dachte ich, ja, verrückt, dass das so ist, dass das Grab keinen Anspruch mehr hat. Und doch eben, es braucht so, dass es unser Leben so ganz durchdringt. Es braucht so eine Weile. Genauso wie bei den Jüngern, die da 50 Tage hat es da gedauert, bis dann Pfingsten kam. Und Jesus ist ihnen ein paar Mal begegnet, immer wieder. Und jedes Mal war es eine wichtige Begegnung mit Jesus, wo sie Neues gelernt haben, Neues von dem verstanden haben, was das bedeutet. Und da wollen wir uns heute auch eine Geschichte angucken. Es steht hier schon, Johannes 21, ist jetzt nicht direkt der Osterabend oder der Ostertag, der Ostermorgen besser gesagt, sondern das ist dann danach gewesen, aber wir sind ja auch jetzt schon 2000 Jahre fast danach. Von daher, das waren ein paar, zwei, drei Wochen vielleicht. Aber interessant, da sind die Jünger nämlich Jesus mal wieder, zum dritten Mal, einige der Jünger zumindest zum dritten Mal Jesus begegnet. Und ich lese uns die Geschichte mal vor, Johannes 21, 1 bis 14. Ihr dürft wieder einfach zuhören. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Sie antworten: Wir kommen mit dir. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragt sie: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten: Nein. Da sagt er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie war nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und esst. Keiner der Jünger wagte ihn zu fragen: Wer bist du's? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also hier eine weitere Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen. Wir wissen nicht genau, wann das war, 1, 2, 3 Wochen später. Aber irgendwie kommt mir das ein bisschen bezeichnend vor. Die sitzen da am See Tiberias, See Genezareth, und wissen irgendwie auch nicht recht, was tun. Obwohl sie doch erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. Also weiß man da nicht, was man tun soll, ist doch klar. Aber die sitzen da, irgendwie wird Johannes, der mit dabei ist, der ist derjenige, der immer nur von sich spricht, als dem, den Jesus lieb hatte. Man geht sehr stark davon aus, dass das Johannes war. Und die sitzen also da, wissen nicht recht, was sie anfangen sollen mit ihrer Zeit. Und dann kommt der Petrus auf die Idee und sagt: Komm, dann gehen wir halt fischen, wenn es jetzt nichts anderes zu tun gibt. Und irgendwie wissen wir jetzt auch nicht. Also sie fischen, aber sie fangen die ganze Nacht nichts. Kein einziger Fisch dort im Netz. Das muss furchtbar frustrierend gewesen sein. Frustrierend, mutlos, so klingt das Ganze, wie Johannes das beschreibt, der ja, wie gesagt, selbst dabei war, so geschuftet, getan, gemacht und nichts ist dabei herausgekommen. Darf das denn sein überhaupt nach der Auferstehung? Dass man die ganze Nacht arbeitet und nichts dabei rauskommt? Dass nichts entstanden ist? Und es war ja anstrengend, diese Nacht zu fischen, da unterwegs zu sein und da versuchen, Fische rauszuholen, Frucht herauszuholen, dass was entsteht. Und sie sitzen da und sind da am Ufer sehr frustriert und nichts kommt dabei heraus. Kann das denn sein? Kann es auch sein in unserem Leben, dass es solche Zeiten gibt, wo nichts dabei herauskommt? Obwohl Jesus doch auferstanden ist und lebt. Obwohl er doch der ist, der regiert, der in dieser Welt am Wirken ist. Darf das sein, dass wir mal keine Lust haben, keine Motivation, keine Kraft haben? Jetzt, nachdem wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, müssen wir doch immer voll auf 180 laufen, oder nicht? Egal, ob das sein darf oder nicht, wir alle kennen diese Zeiten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen ging, ob du aus dem Bett rausgehüpft bist, yeah, Jesus auferstanden und ja, und Frühstück machen und in den Gottesdienst gehen und heute Nachmittag auf der Hirschstraße Menschen einladen für Jesus. Oder eher ein bisschen schwierig, oh, müde und so. Das sind ja Zeiten, die wir auch kennen, obwohl Jesus auferstanden ist. Zeiten, etwas, eine Situation, die uns hier auch beschrieben wird. Darf das denn sein nach Ostern? dass dieser Auferstehungsglaube nicht uns sowas von antreibt und von Erfolg zu Erfolg bringt? Und die Frage wird ja dann ganz existenziell, wenn man als Christ lebt und sein, ja, mit Jesus lebt und dann auch merkt, Dinge entwickeln sich doch anders, wie man es vielleicht gewünscht und erwartet hat. Ich denke da an so manche Christeneltern, die ihre Kinder erzogen haben, die ihre Kinder mitgenommen haben in Gottesdienst und Glaube vorgelebt haben, und die Kinder wollen jetzt nichts davon wissen, vom Glauben. Was ist dann? Was hat man falsch gemacht? Aber wenn Jesus doch auferstanden ist, müsste das nicht, warum kapieren das die Kinder dann nicht, wo es doch so vorgelebt wurde? Oder das kann frustrierend sein. Oder ich habe mal von einem Bekannten gehört, der gesagt hat, ich habe für einen Freund so lange echt gebetet und ihm immer wieder vom Glauben erzählt. Und eines Tages sagt er mir, hör mir auf damit, hör auf für mich zu beten, ich will nichts davon wissen, lass mich in Ruhe. Was hat man falsch gemacht? Ich habe mit einem Kollegen neulich mal gesprochen, er sagte, weißt du, ich bin echt frustriert. Ich würde mir selbst nicht bei meinen Predigten zuhören und ich mute es den Leuten zu, weil es zu meinem Job gehört. Frustriert. Darf das sein, nachdem Jesus doch auferstanden ist? Aber wir alle kennen das, denke ich. Und mir geht es zumindest manchmal so, ach, ich bin manchmal traurig darüber, dass es mich so wenig und so oft so wenig dann auch in Schwung bringt. Aber es sind Zeiten, die wir kennen, das ist auch Realität. Wie gesagt, vielleicht gerade bei dir heute auch, dass du sagst, ach, schon wieder Ostern und ich weiß gar nicht, dass so richtig mitreißen tut es mich nicht. Ich kann zwar mitsagen, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden als Antwort, aber ist es so wirklich in meinem Herzen drin? Wie kommt denn dieser Auferstehungsglaube, das, was wir heute feiern, so richtig wieder neu in unser Leben hinein, als mehr als nur ein schöner, guter, guttuender Gedanke? Und ich glaube, da passt diese Geschichte, diese dritte Begegnung, wo Jesus den Jüngern nochmal begegnet und wieder begegnet, passt das sehr gut. Und können wir manches sehen, wie dieser Auferstehungsglaube wieder neu, auch wo es vielleicht fehlt, mehr zur Realität und mehr zur treibenden Kraft wird in unserem Leben. Und deshalb, glaube ich, auch erzählt Johannes diese Geschichte hier. Berichtet diese Geschichte natürlich, weil Jesus ihnen begegnet ist, aber auch, weil eben nach der Auferstehung auch nicht alles bloß glatt läuft und super läuft, sondern weil es diese Zeiten gibt. Und ich glaube auch, diese Zeiten sind ja auch wichtig für uns als Menschen. Wir Menschen brauchen auch diese Zeiten, wo wir merken, okay, es läuft nicht alles nur super gut und alles ist klasse. Weil Menschen, bei denen alles glatt läuft, sind meistens ein bisschen unbarmherzig. Weil sie sagen, ja, das geht doch, wenn man sich anstrengt, dann wird es schon. Aber darauf kommt es ja letzten Endes nicht an. Und Menschen, die, bei denen immer alles glatt läuft, die leben in Illusionen, wenn sie alles könnten und alles selbst schaffen könnten. Menschen, bei denen immer alles glatt läuft, wozu brauche ich dann Gott, wenn alles glatt läuft? Nicht, dass Gott nur für die Menschen ist, die Versager sind, aber die Jünger erleben hier Gott nochmal auf eine ganz besondere Art, oder Jesus auf eine ganz besondere Art, wegen dieser Nacht. Und ich habe das mal so gelesen, meine ich, irgendwo, wo jemand gesagt hat, keinen Mangel haben kann auch ein Mangel sein. Keinen Mangel haben kann auch ein Mangel sein. Und das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Und die Jünger machen hier die gleiche Erfahrung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die dann später in den Gemeinden, in denen sie unterwegs waren, die haben ja alle Gemeinden gegründet, Menschen sind zum Glauben gekommen, dass die manchmal in der Verfolgungszeit und dem Ganzen, wo sie drin waren, manchmal von dieser Nacht erzählt haben und von dem Morgen. Sie konnten die Christen verstehen, die auch gezweifelt haben. Der Thomas war ja auch dabei, heißt es extra hier, ne, der gezweifelt hat. Die konnten die Christen verstehen und konnten da mitfühlen. Aber es war eben mehr noch. Sie konnten nicht nur mitfühlen, das habe ich ganz vergessen zu klicken, einmal zu dieser Geschichte. Aber in der ganzen Nacht fingen sie nichts. Und dann heißt es aber hier, am Morgen stand Jesus am Ufer. Das war das, was sie auch erzählen konnten. Die Jünger mussten nicht nur erzählen, oh, frustrierend manches und ja, wir verstehen euch, sondern sie konnten sagen, aber am Morgengrauen, am Morgen stand Jesus am Ufer, als sie das dann später erzählt haben. Und das war das Wichtige, warum diese Geschichte zu erleben, da ist Jesus, der am Ufer steht, der in der Geschichte vom verlorenen Sohn wie der Vater ist, der am Eingang steht und wartet. Und das erzählt Johannes hier, diese Geschichte. Und trotz der Auferstehung oder gerade damit diese Auferstehung, der Auferstehungsglaube neu in das Leben der Jünger auch hineinkommt. Und wie schon gesagt, diese Zeiten, wo es nicht gut läuft, bereiten uns manchmal ja besonders darauf vor, dass Gott wieder wirken kann und dass wir offen sind für das, dass er eingreift und dass er etwas tut. Und es ist ja schon so in der Geschichte, als dann da erzählt wird, dass Jesus am Ufer steht, im Morgengrauen am Ufer steht, da kommt ein bisschen Bewegung in die Geschichte. Gell? Dann kommt Jesus, der hineinspricht in diesen Frust. Der sagt, werft es auf der rechten Seite aus. Und sie werfen das Netz auf der rechten Seite aus. Und das Netz wird voll. Und wir lesen, wie Johannes anfängt zu kapieren, wer da am Ufer steht, es dem Petrus sagt, und den hält nichts mehr. Er zieht sich an und schwimmt da ans Ufer. Er will unbedingt ganz schnell bei Jesus sein. Und am Ufer dieses Frühstück, diese Begegnung mit dem Auferstandenen bringt hier schon mal ein bisschen Bewegung hinein, obwohl sie gar noch nicht wussten, dass es der Auferstandene ist. Einfach durch das, dass er hineinspricht. Und sie ziehen, ihre Arbeit wird erfolgreich, sie ziehen Fische aus dem Wasser. Es kommt neue Bewegung hinein, als sie dem Auferstandenen begegnen. Obwohl sie ja, wie wir es gelesen haben, auch immer noch am Zweifeln waren. Sie wollten ihn nicht fragen, weil sie es eigentlich wussten. Aber also so von Euphorie und so ist das nochmal was anderes. Wie schon gesagt, bei den Jüngern hat es dann nochmal eine Weile gedauert, bis sie an Pfingsten erlebt haben, dass der Heilige Geist in ihr Leben kommt und dann ihr Leben so richtig Schwung bekommen hat. Dann so richtig, dass dieser Auferstehungsglaube ihr Leben bewegt hat. Und das Gute ist ja jetzt, wir leben auch nach Pfingsten. Die mussten noch drauf warten. Nochmal 1, 2, 3 Wochen, wissen wir nicht genau, wie lang. Wir leben nach Pfingsten, wir wissen und wir haben das. Wer an Jesus glaubt, wer sein Leben Jesus gegeben hat, der hat die Wiedergeburt erlebt, der hat den Heiligen Geist in seinem Leben. Und die Jünger mussten darauf warten, wir haben das schon. Wir dürfen das schon erleben, wie die Auferstehungskraft in unser Leben wieder mehr und mehr Kraft bekommt. Wie wir mehr und mehr zu einem Auferstehungsglauben oder unser Leben von unserem Auferstehungsglauben bestimmt wird. Und das beginnt, 6 Beobachtungen, das sind jetzt vielleicht ein bisschen viele, aber gehen auch nicht so lang, 6 Beobachtungen, wie diese Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, hier die Jünger nochmal weiter dorthin bringt, dass sie diesen Auferstehungsglauben in ihrem Leben, dass er zum Durchbruch kommt, was dann, wie gesagt, am Pfingsten endgültig passiert ist. Es geht aufwärts, sehen wir im ersten, als Jesus sie anspricht. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und damit fängt jede Veränderung an. Dass Gott uns anspricht. Dass Gott redet. Damit fängt es an. Nicht mit unseren Worten, nicht mit meiner Predigt, dass ich hier vorne jetzt predige, sondern wenn Gott es schenkt, dass er dich jetzt heute anspricht. Ich war mal mit Teenagern auf einem Teenager-Missionstreffen, vor vielen, vielen Jahren schon. Und dann war einer von den den Teenies, wurde dann plötzlich mal so ganz offen und sagte, er sagt immer, das mit Jesus und Gott stimmt alles. Ich bin ihm aber auch noch nie begegnet. Ich dachte im ersten, wollte ich ihm sagen, ja, das muss halt glauben und so. Und dachte dann aber, nee, er hat ja recht. Er hat ja recht. Natürlich muss Jesus ihm begegnen. Meine Worte werden ihn nicht überzeugen. Und ich weiß nicht mehr, aber ich würde gerade denken, dass das so war, dass ich dann auch dafür gebetet habe, dass Jesus ihm begegnet. Aber das ist das, was letzten Endes passiert. Und Jesus spricht die Jünger hier an in dieser Situation. Und deshalb ist es gut, wenn wir, sind wir uns ja einig, aber nochmal zum Verstärken, wenn wir regelmäßig unter das Wort Gottes kommen. Wenn wir heute, gut, dass ihr heute hier seid, weil ihr die Möglichkeit, Gott die Möglichkeit gibt, euch anzusprechen. Euch in die Situation, in der ihr gerade seid, hineinzusprechen durch das Bibelwort. Vielleicht gebraucht Gott auch das, was ich sage, oder was wir nachher in Gesprächen haben oder was wir vorhin gesungen haben. Dort, wo Gott Jesus hineinspricht, da geht's aufwärts. Da beginnt so der erste Schritt, dass der Auferstehungsglaube unser Leben neu wieder durchdringt oder noch mehr durchdringt. Und das ist ja immer so. Es fängt immer dort damit an, dass Gott etwas sagt. Wenn irgendwas Großes in der Geschichte passiert ist, der Kirchengeschichte, war das, wo Gott Menschen konkret berufen hat. Hudson Taylor ging nach China, weil er von Gott diese Berufung bekommen hat. Martin Luther wurde von Gott angesprochen, hat Gott erlebt, hat nicht nur Predigten gehört und selber geforscht und so und gelesen, ja, alles richtig und gut, aber als Gott ihn angesprochen hat, ihm begegnet ist, dann kam die Reformation in Gang. Es beginnt damit, dass Gott uns anspricht, dass Gott uns das wieder ganz neu bewusst macht. Das ist unser Gebet, dass das passiert. Weil dann der Auferstehungsglaube unser Leben wieder ganz neu in Beschlag nimmt. Und zweites kommt allerdings ja dann auch dazu, was, glaube ich, ja, fast genauso wichtig ist, nämlich das Eingestehen der Fruchtlosigkeit. Die Jünger müssen rufen, nein, wir haben nichts gefangen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Die Veränderung beginnt von unserer Seite. Auf einmal, das eine ist die Seite Gottes, dass Gott uns anspricht, die andere Seite ist unsere Ehrlichkeit. Wenn wir zugeben, dass nichts passiert ist. Wenn wir zugeben, dass wir unfähig sind, so arg wir uns auch anstrengen, dass diese Auferstehungsglaube unser Leben neu in Bewegung bringt, sondern wir brauchen das, dass Gott uns da, dass, wir brauchen das, dieses Eingeständnis, dass es eben bei uns selbst nicht so ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, im Blick auf deinen Glauben. Lebst du in diesem Auferstehungsglauben? Alle Zeit mutig, immer fröhlich, zufrieden, missionarischer Eifer, alles voll dabei? Weiß nicht, was du antworten würdest, wenn Jesus sagt, und wie fruchtbar ist dein Leben im Blick auf mich? Sagen wir, ja, geht schon, ein bisschen was ist da. Oder können wir das, sagen wir das, wie die Jünger auch, nein? Und die haben das sicher nicht einfach gesagt, die haben gesagt, nee, wir haben nichts, war halt jetzt. Die waren traurig, das hat die natürlich mitgenommen. Wie ist das bei dir? Und das ist ja auch so, ne, die Jünger konnten da in dem Boot ja nicht einfach nur sagen, die haben nicht einfach nur gesagt, nee, wir haben nichts. Die waren 200-300 Meter weg, die mussten das herausrufen. Und ich mache es zwar auch nicht laut, aber mir geht es tatsächlich auch manchmal so, dass ich Jesus entgegenrufe und denke, Jesus, ich hätte gerne noch mehr von dieser Auferstehungskraft in meinem Leben. Rufen wir es Jesus entgegen, dass wir da noch mehr brauchen, dass wir selbst eben das nicht können. Macht uns das traurig? Bewegt uns das? Veränderung, auch hier bei den Jüngern, beginnt mit dem, dass sie ehrlich werden und Nein sagen. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn sie sagen, nee, passt schon, wir brauchen auch nichts heute so. Nee, die waren frustriert, die haben das zugegeben. Also das Zweite, nein, zugeben, die eigene Fruchtlosigkeit oder Fruchtlosigkeit ist vielleicht auch zu viel, mangelnde Frucht oder da, wo noch mehr sein könnte, das zuzugeben. Ein weiteres ist dann, dass Jesus ja sagt, werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr fangen, dann werdet ihr Fische bekommen. Das ist das Dritte, was auch dazugehört bei dem, wenn Gott uns anspricht, wenn wir eingestehen, zugeben können, ja, da ist noch Luft nach oben, da fehlt etwas, Gott, bitte wirk du das, dass wir dann auch gehorsam sind, das zu tun, was er sagt. Die Jünger hatten bestimmt, ich weiß es nicht, wie das genau funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, die hatten vorher schon rechts und links die Netze ausgeworfen, nicht nur auf einer Seite. Warum soll man jetzt, wenn Jesus, sie wussten ja noch nicht, dass Jesus ist, es ist so genau, ne? Warum soll das jetzt was bringen? Also, wenn die gesagt hätten, das haben wir schon so oft probiert, was soll jetzt das bringen, das mal rechts auswerfen, dann wäre nichts draus geworden. Dann hätten sie diesen besonderen Segen der 153 Fische nicht erlebt. Dann hätten sie das nicht erlebt, wenn sie nicht gehorsam gewesen wären. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, in der wir stehen, dann auch gehorsam zu sein, Schritte zu gehen, es zu wagen, die Herausforderung anzunehmen, das dann auch zu leben, den Mut uns schenken zu lassen, Menschen anzusprechen, zum Beispiel zu denen wir Beziehungen haben, die wir kennen, und dann auch mal den Mut zu haben, zu sagen, hey, wie ist es eigentlich mit dem Glauben bei dir? Nicht nur übers Wetter und so zu reden, sondern dann auch da vielleicht mal konkret nachzufragen, mutig zu sein oder jemand anzusprechen oder wenn uns jemand was, so rum, wenn uns jemand was erzählt, dann auch zu sagen, hey, darf ich für dich beten? Die Herausforderung annehmen, kleine Schritte gehen, gehorsam sein. Und die Jünger haben erlebt, wie Gott sie gesegnet hat dadurch, wie Jesus sie gesegnet hat dadurch, dass sie diese vielen Fische bekommen haben. Gehorsam hat ihnen hier diesen besonderen Segen gebracht. Und ein viertes, dass sie eben viele Fische gefangen haben. Gott hat sie beschenkt. Jesus hat sie beschenkt mit diesen 353 Fischen. Es war die Erfahrung, die sie gemacht haben, nachdem sie gehorsam waren. Gott schenkt uns. Und das ist alles schon fertig gemacht. Gott hat es vorbereitet. Die Fische wussten, jetzt gilt's zu kommen. Es war ja nicht die Jünger in dem Fall, dass sie es ausgeworfen haben, sondern die Fische wussten, jetzt müssen wir da in das Netz. Jesus beschenkt sie. Und das ist ja die Erfahrung, die wir schon oft gemacht haben, glaube ich, jeder von uns auch. Wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir was gewagt haben, dann beschenkt er uns auch mit, dass etwas geschieht. Jesus beschenkt die Jünger, beschenkt werden, ist etwas, was dann dazugehört, was unser Leben reich macht und unseren Auferstehungsglauben in unser Leben neue Kraft gibt. Und dann fiel mir noch auf, es ist ja spannend, dass Jesus sagt, wie steht es jetzt hier genau, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag bereit. Also Jesus hatte schon alles vorbereitet, Jesus hat sie eingeladen, jetzt an das Kohlenfeuer zu kommen, und ist ja immer ein bisschen schwierig zu spekulieren, aber wenn die jetzt nichts gefangen hätten, wenn die nicht gehorsam gewesen wären, ich glaube, Jesus hätte sie trotzdem zum Frühstück eingeladen. Weil Jesus hatte ja Brot und Fisch da. Jesus hat ja schon was gebraten. Also das Nötigste, egal wie stark wir unseren Glauben leben, wie stark unser Leben vom Auferstehungsglauben bewegt wird, das Nötigste, das, was wir brauchen für unser Leben, das kriegen wir von Gott immer. Das kriegen wir immer von Jesus. Auch wenn wir selbst nichts mitbringen, Gott ist der, der dann einlädt. Am Kohlenfeuer waren schon diese Fische. Der Gehorsam war nicht nötig, um versorgt zu werden von Gott. Das war das, was unser Glaube uns schenkt. Wir sind gerettet aus Glaube. Wir müssen uns nicht diesen Glauben, diese Rettung erarbeiten. Wir müssen da nichts dafür tun, sondern das ist die Grundversorgung. Die Grundversorgung kriegen die Jünger hier von dem, was Jesus dabei hat. Der Gehorsam, der hat ihnen den Segen gebracht, der hat ihnen die Erfahrung gebracht, dass sie, wenn sie Gott gehorchen, wenn sie Jesus gehorchen, erleben dürfen, wie er Besonderes und Großes schenkt. Und so auch hier, sie werden eingeladen, das Grundsätzliche, was sie brauchen, bekommen sie auf jeden Fall. Und dann wird die Szene oder das Ganze ja noch abgerundet, indem Jesus dann auch sagt, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Also Jesus sagt, bringt auch von dem noch dazu, dann wird das Frühstück, dann wird es richtig rund, dann ist es so ein richtig gutes Osterfrühstück. Wobei ich weiß nicht, wer schon mal beim Osterfrühstück mit Fisch war. Dachte ich so irgendwie, wenn wir Osterfrühstück haben, gibt es was Süßes oder Salziges. Oder habt ihr schon mal mit Fisch Osterfrühstück? Mit Räucherlachs. Okay, ja, stimmt. Genau, aber so war es so. Gedanke, mit Fischfrühstück wäre jetzt nicht mein Frühstück. Aber es war damals eben so, gell? Sie sollen das, was sie haben, mitbringen, und das macht das Frühstück zu einem besonderen Frühstück. Und darum geht es ja auch, dass wir das, was wir haben, was Gott uns schenkt, und von wem hatten sie die Fische? Auch von Jesus, gell? Die haben sie sich nicht selber erarbeitet, sie mussten sie nur aus dem Wasser ziehen. Das, was Jesus sagt, bring das noch mit, bring das mit ein, und dann tut Gott, gibt es in dem Fall ein gutes Frühstück, dann tut Gott etwas. Und dann entsteht, dann wächst dieser Auferstehungsglaube und bekommt Kraft in unserem Leben, wo wir auch das mit einbringen, was wir haben an Erfahrungen, an Ausbildung oder was wir schon gelesen haben und was wir alles mitbekommen haben. Und so wird aus diesem Morgen ein Morgen, der ja dann, das haben wir jetzt gar nicht gelesen, aber ihr wisst es wahrscheinlich ja alle, dass danach das Gespräch kommt, wo Jesus mit Petrus spricht und ihn da besonders beruft und diese Seelsorge an Petrus passiert. Also dieses Frühstück wird für alle zu was Besonderem, für den Petrus zu was ganz Besonderem in dem Gesamten. Wir haben am Anfang gefragt, wird die Auferstehung immer mehr das, dass es unser Leben beeinflusst, unser Leben davon geprägt wird, dass Jesus auferstanden ist. Es waren verschiedene Begegnungen nötig, für die Jünger auch. Dann, dass der Heilige Geist gekommen ist. Aber hier eben nochmal diese 6 Punkte, die da mir wichtig geworden sind, wie es dazu kam, dass dieses Frühstück und diese Begegnung mit dem Auferstandenen zu was Veränderndem wurde. Sie wurden von Jesus angesprochen. Sie haben eingestanden, dass sie keine Frucht haben, dass sie nichts gefangen haben. Sie waren gehorsam, indem sie dann die Netze ausgeworfen haben. Sie werden beschenkt. Jesus schenkt ihnen diese 153 Fische. Sie werden von Jesus eingeladen. Das Nötigste war schon da. Und das Besondere kommt noch ein Stück weit in gewisser Weise dazu, als sie das mit einbringen, was sie von Jesus auch geschenkt bekommen haben. Dass sie das Jesus zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du vielleicht gerade stehst. Du sagst, doch, ich merke, Gott hat mich dieses Jahr oder spricht mich immer wieder besonders an im Blick auf oder überhaupt auf das, was in meinem Leben los ist. Vielleicht stehst du an dem Punkt, dass du sagst, vielleicht müsste ich es mal wieder wirklich Gott auch eingestehen und mir eingestehen, dass es eben nicht so gut läuft, wie ich denke, dass es gerade geht. Vielleicht ist es aber auch an dem Punkt, dass du sagst, eigentlich weiß ich, was Gott von mir möchte. Jetzt wäre es vielleicht mal wieder dran, gehorsam zu sein. Vielleicht bist du aber auch gerade in der Situation, dass du sagst, oh, ich lass mich einfach beschenken. Ich brauche es jetzt einfach, dass Gott mich beschenkt mit dem Nötigsten, was ich brauche. Und vielleicht hast du aber auch was, wo du sagst, das will ich einbringen. Und dann das mit einbringen, dass Gott wirken kann und dein Leben und die Menschen um dich herum mit dieser Auferstehungshoffnung und das, was wir in unserem Leben haben, Menschen dann auch das mitkriegen und eingeladen werden, auch dazu zu kommen. Wie wird Auferstehungshoffnung Teil in unserem Leben? Darüber haben wir jetzt heute miteinander ein bisschen nachgedacht und jetzt will ich Gott noch darum bitten und beten. Gott, Vater im Himmel, Herr Jesus, wir danken dir für diese coole, richtig wahre Botschaft, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, Jesus, dass du für uns gestorben bist und dann aber auch auferstanden bist und dass das wirklich wahr ist. Danke, dass das alles verändert. Du siehst aber auch, wo das in unserem Leben manchmal irgendwie auch so ganz wenig verändert nur. Du siehst, wo wir da jeder Einzelne vielleicht gerade auch steht, wie intensiv er mit deiner Macht und Allmacht rechnet und wie intensiv unser Leben davon geprägt ist, dass du das bist, dass du der Auferstandene bist. Danke, dass wir da mit allem immer wieder zu dir kommen dürfen, Herr, und dort, wo es nötig ist, uns einzugestehen und dir auch, du weißt es schon, aber uns auch einzugestehen, dass wir nichts gefangen haben. Da hilf uns dazu. Ich danke dir, dass diese Botschaft, dass du das möchtest, dass diese Botschaft die ganze Welt erreicht, dass alle Menschen davon hören und danke, dass du uns dazu gebrauchen willst. Schenk doch, dass dieser Auferstehungsglaube, den wir haben, auch zu einer Tat wird und unser Leben durchdringt. Ich danke dir, Gott, für diese Zeit, die wir haben bei uns, auch im Land, dass wir sogar 2 Feiertage haben, uns die Zeit nehmen dürfen dazu. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Tage segnest. Danke, dass du uns da begegnen wirst. Und danke für das, was du für uns getan hast. Amen. Wir singen ein Lied miteinander. In Christus ist mein ganzer Halt, heißt es, glaube ich.
deiner Liebe find ich Halt. Ew'ge Wort, als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind. Der Herr der Welt verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt.
Gemeinsam wollen wir auch noch das Vaterunser beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. So segne euch der Vater, der auferstandene Sohn und der Heilige Geist. Amen.